Stelle dir Menschen vor in einer unterirdischen Wohnstätte mit lang nach aufwärts gestrecktem Eingang, entsprechend der Ausdehnung der Höhle. Von Kind auf sind sie in dieser Höhle festgebannt, mit Fesseln an Schenkeln und Hals. Sie bleiben also immer an der nämlichen Stelle und sehen nur geradeaus vor sich hin.
Platon, das Höhlengleichnis.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und dir, Jens Pier. Hallo Jens.
Hallo, hey.
Schon länger haben wir kein Special mehr gemacht. Ich bin ehrlich, es lag unter anderem daran, dass ich schon länger dachte, Jens, lass mal über das Höhlengleichnis reden. Aber dann auch, das müssen wir halt dann machen, nachdem die Politeia-Folge vor der Paywall rausgekommen ist. Und das verschiebt sich dann manchmal alles so ein bisschen. Also genau, die platonischen Dialogfolgen machen mir viel Spaß, aber dauern echt auch manchmal ein bisschen so zu organisieren und zu planen. Ich habe daraus jetzt auch die Erkenntnis herausgezogen, dass wir die Specials nicht so stark an den Folgen vor der Paywall orientieren sollten, sondern uns da ein bisschen freier bewegen. Aber freue mich trotzdem sehr, dass wir jetzt über das Höhlengleichnis zusammen sprechen. Bevor wir dazu kommen, wie geht's dir sonst so? Was macht das philosophische Leben in London?
Das philosophische Leben in London floriert. Es geht fast gar nicht anders, weil ja, wie wir schon ein paar Mal besprochen haben, hier so viele tolle Institutionen und Philosophieinstitute ansässig sind. Ich habe aber zugleich auch gerade so ein bisschen Sommerleben. Ich war jetzt ein, zwei Mal in Kontinentaleuropa, um FreundInnen zu besuchen, um eine Hochzeit von einer meiner besten Freundinnen zu begehen.
Ah, du hast jetzt richtig den Sprung von der analytischen in die kontinentale Philosophie. Richtig, machst du jetzt richtig physisch auch mit.
Ja. Und dementsprechend wurde es auch dann im Kontinentalen wurde es schlagartig viel lebensnaher und praktischer.
Und aber auch schwieriger zu verstehen. Nee, cool. Ja, mir geht's auch gut hier in Berlin. Ich wohne jetzt in Mitte. Ich habe vorher in Neukölln gewohnt. Es dauert lange, bis man ankommt in Berlin, merke ich. So jetzt langsam komme ich an. Also jetzt merke ich so, weiß ich, wo alles ist. Habe so meine Lesekreise auch gefunden, auch im Real Life, das ist gut. Habe jetzt auch in Mitte natürlich auch Zugang zu vielen Bibliotheken und Museen und so, was auch nochmal irgendwie anders ist, so für das praktische und auch so intellektuelle Leben. Ich war neulich aber auch im Urlaub in Griechenland und das war auch nochmal toll, also in Athen zu sein. Ich bin wieder an diesem, ich habe dir sogar auch ein Foto geschickt, an dieser Baugrube vorbeigekommen, wo die Stoa halt damals entstanden ist und noch so eine kleine Plakette dran klebt, dass sie damals da verkehrt sind, die Philosophen. Wo man, also das ist witzig, weil du hast natürlich in Athen die Akropolis und aber auch da, wo Platons Akademie war, das ist halt auch einfach nur so ein Park, haben wir auch irgendwann schon mal drüber geredet, aber ich finde es immer interessant, wenn man dann mal so vorbeiläuft und denkt, ach so, hier war das übrigens. Und ich musste dann auch in der Politeia-Folge halt schmunzeln oder als ich die Politeia nochmal gelesen habe, dass es dann heißt, ja, Sokrates ist auf dem Weg nach Piräus und ich war gerade in Piräus halt gewesen, bin da, das ist ja der Hafen und da kann man Schiffe nehmen auf die Inseln. Ich war auf Paros und auf Naxos und ich weiß auch nicht, ich finde, man macht eigentlich ja nicht so viel Philosophietourismus eigentlich. Weißt du, was ich meine? Obwohl wir natürlich, also in Deutschland haben wir natürlich auch sehr viel Philosophiegeschichte, aber das finde ich in Griechenland immer witzig, irgendwie, wenn man dann vorbeiläuft, unter anderem halt auch an dieser Büste von Platon, die immer auf den Folgencovern drauf war bei Geister, finde ich auch vorbeigelaufen. Dachte, ach, hier steht die. Okay, ja, interessant. Also das war wieder ganz schön, ja.
Ja, es hat mich total mitgenommen und begeistert, als du mir die Fotos geschickt hast. Ich habe direkt gedacht, ich muss eigentlich jetzt endlich auch mal einen Trip dahin planen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass wechselseitig, wenn man quasi einen Gegenwartsgrieche oder eine Gegenwartsgriechin ist, dass das vielleicht ähnlich, also dass das ähnlich kurios für einen ist, dass Leute das so aufsuchen, wie, weil also ich kenne das auf jeden Fall als Deutscher, dass viele meiner FreundInnen aus der akademischen Philosophie, die halt ein Faible haben für so klassische deutsche Philosophie, die machen das dann wirklich, dass die halt in Stuttgart oder sonst wo halt so die Geburtsstätten und Wirkungsstätten von Hegel und Fichte und Kant und so weiter aufsuchen.
Brauchst du schon in Kaliningrad?
Natürlich ins. Genau, also ich noch nicht. Und für Kant müsste man ins heutige Russland, was jetzt natürlich ungleich schwieriger und irgendwie auch politisch ein bisschen unappetitlicher geworden ist. Aber genau, also ich kenne das auf jeden Fall, dass Leute dafür so ein krasses Faible haben. Und man selber kommt sich dann häufig ein bisschen als so ein Kunstverächter vor, weil in Deutschland natürlich das Ganze einfach nur so mit einem mitexistiert. Da muss man auch noch sagen, dass in Deutschland die Hälfte der Sachen, die wirklich mal schön waren und wo Leute irgendwie sich umgetrieben haben, einfach nicht mehr da sind.
Also. Ja, na klar, na klar. Hier laufe ich auch jetzt manchmal so an so einer Plakette vorbei. Hier war mal Hegel oder sowas. Also ja, aber da wundere mich dann auch immer eher, dass das so war. Ja, aber ich glaube, es ist eh so. Ich meine, das meiste, dass man ins Museum geht, ist, glaube ich, im Ausland, oder? Weil man immer denkt, was können wir noch machen? Okay, wir gehen ins Museum. Welche Museen gibt es hier und so? Und ja, in seinen Heimatstädten war man vielleicht noch gar nicht drin. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie so. Aber das interessiert mich eigentlich auch, merke ich. Und ich habe da ein bisschen, haben wir in der Sokrates-Folge drüber geredet. Das finde ich eigentlich eh interessant, wie man in Griechenland so generell eigentlich auf diese Zeit blickt und sind das, weil ich glaube, es sind schon so ein paar platonische Sachen, auch so geflügelte Worte und so, ne? Aber das ist ja bei uns zum Beispiel nicht so dolle so jetzt im Deutschen, da haben wir viel aus der Bibel natürlich, aber ich weiß, dass ich nichts weiß, vielleicht ist vielleicht ein Satz, den man heute noch ab und zu mal hört, aber genau, das finde ich auch spannend, also diese kulturelle Einbettung irgendwie von Philosophie. Ja, wir wollen in dieser Folge mal über etwas sprechen, was, wenn man sich weit aus dem Fenster lehnt oder vielleicht nicht so weit, vielleicht ist das die bekannteste Passage der westlichen Philosophiegeschichte überhaupt. Mhm. Also weiß ich jetzt nicht, das, was man so kennt, aber das Höhlengleichnis, das hat man sicherlich schon mal gehört, weil es eben ein Gleichnis ist, das man auch heute immer noch herausholt. Es ist auch aktuell so, also wenn irgendein Videospiel in einer Höhle spielt, wenn irgendein Film mit einer Höhle was zu tun hat oder sowas, es ist eigentlich nicht weit, dass jemand noch mal kurz das reinwirft. Ob man es dann wirklich im platonischen Sinne interpretiert oder nicht, das ist dann so die Frage. Aber das ist natürlich auch gerade, was die Strahlkraft dessen ausmacht, ist, dass dieses Höhlengleichnis größer ist noch als das, was Platon damit in der Politeia anstellen möchte, vielleicht, also je nachdem, wie man das sieht. Also das ist einfach auch, das sogar überdauert, hat man das Gefühl, und man es gar nicht unbedingt zurückkoppeln muss an den Sinn, den es in der Politeia hat. Und es war ganz witzig, weil ich so dachte, nachdem wir die Politeia-Folge aufgenommen hatten, ach ja, wir machen jetzt dieses Special noch. Muss man das eigentlich jetzt noch machen? Also wir haben es da ja schon kurz angesprochen und jetzt habe ich nochmal also diesen Teil explizit gelesen, auch in verschiedenen Übersetzungen und nochmal so ein bisschen nachgeforscht und dachte, ja, man muss das auf jeden Fall. Also ich glaube, wir könnten 10 Stunden jetzt darüber reden, was man noch alles irgendwie mit dem Höhlengleichnis anstellen kann.
Ja, total. Also dieser Topos, der irgendwie vom Höhlengleichnis erstmalig richtig groß eingeführt wird oder auf jeden Fall dem da irgendwie Ausdruck verliehen wird, der wirkt, ich glaube, das ist auch nochmal speziell für uns Millennials so, der wirkt mittlerweile gerade popkulturell fast abgedroschen. Und das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Aber so, wenn man irgendwie um 1990 herum plus minus 5 Jahre geboren ist, dann war das ja eine Zeit lang so richtig ubiquitär. Also es gibt natürlich Matrix, woran heutzutage dann Leute, glaube ich, immer denken. Aber es gab in den 90ern auch den Cronenberg-Film Existenz und Dark City und Total Recall Anfang der 90er mit Schwarzenegger. Es gab die Truman Show, wo es irgendwie ja auch darum ging, dass halt, ne, um diesen einen Menschen gespielt von Jim Carrey herum quasi so Schemen herumgetragen werden und alle ihm was vorgaukeln. Mhm. Und wenn man das noch ein bisschen weiter stricken will, dieses große Thema der 90er Popkultur, dann gibt es auch noch so Sachen wie Jacob's Ladder oder Fight Club, wo es zumindest auch um die Desintegration des Selbst und alles dessen, was man so für selbstverständlich gehalten hat, für das Verhältnis zwischen Selbst und Welt, wo es irgendwie um die Desintegration und den Zusammenbruch dessen geht. Also das ist so groß und es gibt seitdem halt viele Bücher und Sammelbände und auch so Populärbücher, die immer wieder das so ein bisschen aufrollen, also so Philosophy, also jedes Buch, was irgendwie sowas im Titel hat wie Philosophy and Pop Culture oder Philosophy and Comics oder was man so kennt, Joker and Philosophy, Lost and Philosophy, Matrix and Philosophy, da wird immer auf jeden Fall auch Platon das Höhlengleichnis bemüht. Das ist so krass allgegenwärtig und ich glaube, das ist aber ein relativ junges Phänomen und ich glaube, so vor unserer Kindheit und Jugendzeit war es so, dass das Höhlengleichnis definitiv ein ganz großes und zentrales Motiv der Geistes- und Kunstgeschichte war. Also es taucht immer wieder in Geschichten auf, es taucht immer wieder in Gemälden auf, auch gerade dann ab der Neuzeit in Gemälden der Romantik und so weiter wird sich immer wieder darauf bezogen. Aber es war, glaube ich, nicht, heutzutage ist es so ein bisschen so, jeder, der mal, also nicht, man kann das fast so ein bisschen kulturell osmotisch aufsaugen, wenn man einfach nur ins Kino geht. Und das ist schon interessant, weil ich zum Beispiel sagen kann, dass ganz anekdotisch gesprochen, in meiner Familie, wenn ich da mal Leuten mit Leuten aus meiner Familie Matrix oder die geringere Version von Matrix, Inception von Nolan gucken wollte, dann hat das so gar nicht auf Anklang gestoßen. Und dann waren Leute auch eher so ein bisschen beunruhigt von diesem Szenario und wollten sich eigentlich dem nicht so richtig öffnen, weil das denen nicht so in Fleisch und Blut übergegangen war. Und heute kannst du wahrscheinlich so ein, ich weiß nicht genau, wenn du jetzt eine junge Person von heute danach fragst, entweder ist es vielleicht schon wieder abgeflaut, aber ich mein Eindruck wäre eher, wenn man jetzt mit so einem Zoomer oder so einem Gen-Alpha-Menschen spricht, dann lockt man die gar nicht hinterm Ofen hervor, erstmal mit dem Szenario. Und umso schöner wird es natürlich heute in dieser Folge für uns zu schauen, wie viel Kraft eigentlich ungebrochen immer noch in Platons originalem Höhlengleichnis steckt.
Ja, das stimmt. Ich habe meiner Freundin auch irgendwann Matrix gezeigt. Also da lief der nochmal im IMAX in Berlin und ich dachte so, ah krass, irgendwie, ja, den müssen wir mal gucken. Und sie kannte den nicht und sie fand es so richtig scheiße, so diesen ganzen Film. Und ich fand ihn halt damals, das ist eine der ersten DVDs, die ich mir gekauft habe. Es hatte noch diese komische DVD, wo das so eine Papppackung war und so ein Clip irgendwie an der Seite war. Das war die DVD-Verpackung von Matrix. Und ich hatte die in sein DVD-Laufwerk noch am Computer dann reingeschoben. Irgendwie dann fing dieses Menü an und dann habe ich den geguckt. Und das war auch einer dieser Filme bei uns auf dem Schulhof. Da waren wir noch zu jung, um den zu gucken. Ich glaube, wir waren so irgendwie so noch nicht 16 oder ist ja ab 12, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das so einer der großen Filme. Der andere war komischerweise Die Mumie, an den man sich heute gar nicht mehr erinnern kann, mit Brendan Fraser. Aber
der hat doch wieder ein total krasses Revival jetzt
der
gerade.
Der Typ, ja,
alle
genau.
Sind sich einig, dass das, glaub, nein, aber nein, der Film auch. Also alle sind sich einig, dass The Mummy 1999 so ein großer Klassiker eigentlich doch irgendwie ist. Und okay. Ich finde den auch immer, also der ist extrem spaßig. Nein, ist er
okay, ja. Interessant, das wusste ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, genau, also für uns immer so sagen, umwoben Matrix und so. Dann ist es ja uncool geworden. Mir ist es neulich aufgefallen, weil dieser Look ist ja wieder in jetzt. Ne? Und das war ja der uncoolste Look, den man sich vorstellen konnte nach der Hochzeit von Matrix. Also diese großen Ledermäntel und diese kleinen Brillen. Das ist ja jetzt wieder so total modern. Also wir merken alles, ne, befindet sich in so Zeitschleifen. Und ich hatte das auch, dass Matrix oft so auf Unverständnis stößt bei Leuten. Und ja, dieses Höhengleichnis, man hat immer so das Gefühl, man kann es immer draufschmeißen, aber was will man jetzt eigentlich so richtig damit? Und stimmt, es ist schon interessant, dass in diesen Twist-Filmen der frühen 2000er, dass es da, also im Höhengleichnis ist es ja kein Twist, weil Platon direkt erzählt, oder Sokrates direkt erzählt, wie es ist, aber eigentlich ist es natürlich ein Twist für die Person, die da angeleuchtet wird und sich dann denkt, scheiße, okay, mein ganzes Leben war eine Lüge. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, so offen, das Höhengleichnis auch, dass man es eben auf ganz unterschiedliche Arten immer wieder interpretieren kann und uns einfach, glaube ich, auch wirklich so als in der westlichen Kultur, Zivilisation zu sein, ja, diese Frage nach, gibt es noch eine Welt hinter der Welt, was bedeutet das eigentlich, wenn es so eine Welt gibt, was ist Bildung, was ist natürlich auch Regierung, darum geht es ja in der Politeia auch, ne? Was ist Philosophie und so, das schmeißt das ja wirklich alles zusammen und das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass die Politeia natürlich einfach ein Wahnsinnsdialog ist, also was da alles drin ist eigentlich, plus wir haben natürlich heute noch die ganze Ebene der Psychologie und Psychoanalyse, die natürlich auch die Popkultur ganz stark geprägt hat, ne? Wo es ja auch in diesen Twist-Filmen, also Fight Club zum Beispiel ja drum geht, ne, dass jemand eine Person imaginiert, die gar nicht da ist, gespaltene Persönlichkeit und sowas. Also auch das ist ja auch im Höhengleichnis irgendwie so drin oder das kann da zu fruchtbar gemacht werden. Und genau, es reißt aber nicht ab. Also es gibt diesen Roman Piranesi, könnten wir eigentlich sogar auch mal zusammen lesen von Susanna Clark. Da geht es auch darum, dass eine Figur in so einer Höhle lebt und die Frage ist, was ist diese Höhle eigentlich? Und der ist super erfolgreich gewesen. Der kam erst 2020 oder sowas raus. Also es reißt nicht ab, habe ich das Gefühl, weil in dieser Höhle sind nämlich auch immer so seltsame Statuen, die da so angespült werden und man weiß nicht, was die sind eigentlich so. Und als ich das gelesen habe, dachte ich auch sofort, ah ja, Platon und die Höhle und die Ideen hier haben was wieder. Gut, darüber müssen wir reden. Und genau, ich dachte, das machen wir eigentlich bei den Texten natürlich nicht so normalerweise hier. Ich lese das jetzt einfach mal vor, also den Gleichnisteil von dem Anfang des siebten Buches in der Politeia in meiner Ausgabe. Das ist von Otto Apelt übersetzt. Das ist eine der ein bisschen blumigeren Übersetzungen, also ne, wo auch mal mit verschiedenen Fällen gearbeitet wird und Begriffen, die man jetzt nicht so kennt und so. Es ist ja meistens so, bei Platon habe ich das Gefühl, wenn man so eine englische Version liest, geht es einem leichter rein, weil da viel dann geglättet wird natürlich. Ich habe auch mal ein paar unklare Stellen oder die mir unklar waren, über die wir gleich reden müssen, aus dem Original Altgriechischen dann auch mal versucht, mit DeepL, diesem KI-Tool, zu übersetzen. Was macht die eigentlich draus? Und da fällt einem schon auf, dass das Griechische auch, also ich bin dem natürlich nicht mächtig, aber ja, dass es nicht so simpel ist, ne, die Satzstruktur da normalerweise, wie es natürlich in manchen Übersetzungen ist. Und dann ist immer so die Frage, will man eine lesen, die wahrscheinlich nah am Griechischen dran ist? Dann ist es aber manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen, was da passiert. Oder eine, die ein bisschen eher erklärt, was passiert da eigentlich hintereinander. Und da habe ich so das Gefühl, dass es im Englischen meistens dann einfacher zu verstehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Oder hast du sowas, wo du sagst, wenn ich Platon lese, lese ich XY?
Ich lese häufig die Cambridge oder Oxford University Press Übersetzung. Auch weil ich mittlerweile dazu tendiere, generell Sachen, die auf Deutsch geschrieben sind, einfach im deutschen Original zu lesen, klar, aber alles andere in englischer Übersetzung, da ja auch die eigene intellektuelle Arbeit und Schreibarbeit sich mittlerweile großteils auf Englisch vollzieht. Also es ist eher so eine pragmatische Lösung. Aber mein Eindruck wäre auch, dass englischsprachige Übersetzungen irgendwie zugänglicher sind. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben, dass es in Deutschland, also so im späten 18., frühen 19. Jahrhundert ist halt eine Keimzelle der heutigen so kritischen Klassizistik und so Philologie über altgriechische und lateinische Texte. Das ist alles so ein bisschen in Mitteleuropa, damals war es natürlich noch nicht Deutschland, entstanden. Und es gibt deswegen so ein bisschen so eine deutsche oder deutschsprachige Tradition, das alles immer so sehr genau zu machen, am besten zu versuchen, einen ähnlich intrikates Begriffsinstrumentarium zu entwickeln im Deutschen. Es gibt dann natürlich auch immer die Leute, die sagen, das Deutsche ist auch besonders gut dafür geeignet, da es ähnlich feingliedrig und modular ist wie das Altgriechische. Aber deswegen gibt es da immer dieses Bemühen, ne, irgendwie alles so sehr präzise einfach wirklich in Entsprechung zu bringen. Und das die englische Übersetzungen haben häufig das so an sich, dass sie so ein kleines bisschen konversationeller oder plauderhafter irgendwie wirken. Und das ist dann manchmal auch, wenn man nicht Gräzistik gerade macht, dann ist das zum Teil, kann es natürlich schöner sein oder ein bisschen einfacher zu konsumieren.
Ich sag mal, mir fällt gerade was ein, das hat jetzt damit nur so halb was zu tun, aber ich wollte dich das mal fragen. Und zwar habe ich so auf Twitter irgendwie so diesen Witz gelesen, dass es Leute gibt, die sagen, ah, ich will endlich mal Deutsch lernen, um Kant im Original lesen zu können. Und der Witz ist dann, naja, Deutsche lesen Kant auf Englisch, weil sie es nicht verstehen auf Deutsch. Ist dir das mal untergekommen? Weil ich kenne niemanden, der Kant auf Englisch liest als Deutscher, weil er das nicht versteht, auch wenn es natürlich kompliziert ist im Deutschen. Aber irgendwie ist anscheinend in diesem Witz so drin, dass für eine englische Übersetzung musst du selber ja erstmal verstehen, was meint Kant, um es überhaupt übersetzen zu können. Und dann ist es dann am Ende einfacher zu lesen, finde ich irgendwie so einen interessanten Fall. Ist mir aber noch nicht so untergekommen.
Nein, das kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe das auch schon häufiger gehört. Und als ich im Bachelor war, haben das manchmal Leute gesagt, wenn man die Cam Smith oder die Guy Wood Übersetzung von der ersten Kritik liest, dann sei das besser. Aber also erstens stimmt es letzten Endes natürlich nicht. Man muss auch sagen, also es gibt diese Cambridge Edition von Kants Werken im Englischen, die ziemlich vollständig so die bis heute publizierten Akademieausgabe-Sachen, also die große Werkausgabe im Deutschen, ins Englische übertragen. Und die sind immer noch voller Fehler. Also es ist die beste Übersetzung ins Englische, die es gibt. Aber man merkt, ich meine, der schreibt halt mit so einer sehr verschnörkelten spätes 18. Jahrhundert Grammatik, und die Leute, die es übersetzen, sind offensichtlich sehr gut, aber kommen damit dann nicht so ganz hinterher und verwechseln einen Fall mit dem anderen. Und da es ja im Englischen nahezu niemanden gibt, der sonst Deutsch spricht, gibt es keine gute Kultur, wo dann weitere Leute denen auf die Finger gucken können, sondern die sind dann eben die autoritativen Leute, die das umsetzen. Das heißt, ich würde es wirklich niemandem raten, Kant auf Englisch zu lesen. Und ich würde es Leuten raten, natürlich, wenn man über ihn auf Englisch forschen möchte und publizieren möchte, aber man sollte das immer noch mal gegenchecken mit dem Original. Und ich kann auch sagen, wenn man sich dann ein bisschen drauf einlässt, dann ist das am Ende auch nicht mehr so schlimm. Dann ist es halt ein bisschen altertümlich, aber man hat irgendwann den Dreh auch raus, wie die Sätze bei dem so ein bisschen laufen, und dann ist es gar nicht mehr so eine Tortur. Und zum Teil ist er dann sogar dafür, dass er quasi zur ersten oder anderthalbsten Generation gehört hat, die auf Deutsch überhaupt akademisch geschrieben haben, ist er eigentlich ein ziemlich brillanter Stilist. Ein Freund meinte mal zu mir, dass ich das sage, ist nur eine Form von Stockholm-Syndrom. Aber so scheint es mir mittlerweile.
Ja, das kenne ich auch bei manchen Regisseuren und sowas. Dann irgendwann sagt man, das ist eigentlich alles genial. Okay, wir lesen jetzt trotzdem mal kurz Platon auf Deutsch von Otto Apel. Ich glaube, von 1920 oder sowas ist die Übersetzung. Und zwar, wir sind im 7. Buch der Politeia. Also Platon baut schon an seinem Staatsbild. Es geht ja in der Politeia um die Frage, was ist Gerechtigkeit eigentlich? Also deswegen macht er eigentlich diesen ganzen Firlefanz, weil er erklären will, was ist Gerechtigkeit eigentlich, was sich dann später als die Tugend der Seele quasi herausstellt. Und er baut dann dieses ideale Staatskonzept auf, um zu zeigen, okay, da wäre es am gerechtesten, wenn die Philosophen herrschen würden. Und das würde dann heißen, alles ist im Einklang miteinander. Und deswegen muss es auch in der Seele dann so sein. Und das ist quasi diese riesengroße Analogie, die wir quasi in der Politeia haben. Und jetzt ist die Frage, also wer herrscht da eigentlich? Platon sagt ja, Sokrates, die Philosophenkönige müssen das machen. Und die müssen ja durch diesen absolut rigorosen Ausbildungsprozess da bei ihm gehen, wo wir auch in der Folge vor der Paywall darüber gestritten haben, wie totalitär ist das jetzt eigentlich, was da passiert? Also in diesem Staat, ist es nicht hauptsächlich totalitär für die Herrschenden, also dass die sich viel unterziehen müssen? Und jetzt ist quasi die Frage, was genau müssen die eigentlich machen, die Philosophenkönige? Und Platon sagt, beziehungsweise Sokrates, die Idee des Guten schauen. Und um das zu verdeutlichen, was das ist und wie so eine Bildung funktionieren kann, kommt dann das Höhlengleichnis. Und was ich komplett vergessen hatte, bis ich es jetzt nochmal gelesen habe, ist, dass es auch so eingeführt wird und dass es noch ein Addendum am Ende gibt, wo Sokrates nochmal sagt, warum er das überhaupt erzählt hat, dieses Höhlengleichnis. Denn wir fragen uns ja oft, okay, was soll das jetzt eigentlich? Oder missinterpretieren wir dieses Höhlengleichnis oft? Und da kann man sagen, ein bisschen Interpretation liefert Sokrates auch schon selbst. Ich würde es jetzt mal vorlesen, aber hinter der Paywall mache ich das. Also falls ihr das weiterhören wollt, dann müsst ihr Geister finanziell unterstützen. Es geht auf steadyhq.com/geister. Dann erhaltet ihr regelmäßig ein neues Special, die jetzt dann auch öfter wiederkommen werden. Okay, ich lege mal los.